Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Für hunderttausende Kinder und Jugendliche bundesweit ging es heute wieder los. Erster Schultag nach Wochen Fernunterricht. Wie es für die restlichen weitergeht, bleibt in den meisten Bundesländern noch offen. Ein gemeinsames Rahmenkonzept zusammen mit einem Zeitplan wurden in der vergangenen Woche zwar von der Kultusministerkonferenz erarbeitet, aber die Beratung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentin über das Konzept wurde verschoben auf kommenden Mittwoch. Die Ungewissheit für SchülerInnen und Schulen geht also weiter. Meine Kollegin Thekla Jahn hat mit der Präsidentin der Kultusministerkonferenz, ihres Zeichens Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, Stefanie Hubig, über diese, naja, Schulöffnung mit Salamitaktik gesprochen.
Stefanie Hubig, welche Schüler dürfen wann wieder wie in die Schule? Das Rahmenkonzept dazu gibt es bereits. Warum dauert es jetzt so lange, bis Schüler und Schulen Gewissheit haben, wie es konkret weitergeht?
Die Frage, wie wir weiter mit schrittweisen Öffnungen der Schulen umgehen können, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und wie der Infektionsschutz funktioniert. Und deshalb werden wir über die weiteren Schritte dann entscheiden können, wenn jetzt am Mittwoch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin und die Ministerpräsidenten der Länder auch über diese Frage mit Blick auf den Infektionsschutz entschieden haben.
Aber am Rahmenkonzept selber liegt es nicht?
Nein. Es ist weder... Wir haben weder die Rückmeldung bekommen, wir sollten noch etwas ergänzen oder nachbessern, sondern das Rahmenkonzept ist fertig. Das ist einheitlich abgestimmt. Alle 16 Ministerinnen und Minister haben dieses Rahmenkonzept so verabschiedet. Und es ist dann schon am letzten Dienstag fristgemäß übersandt worden.
Aber die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Lehrer, die Schulen haben immer noch keine Gewissheit. Wie können Sie das rechtfertigen? Die brauchen ja auch Vorlaufzeiten.
Ja, natürlich. Wir geben ja auch den Schulen diese Vorlaufzeiten. Und wir haben jetzt entschieden gehabt, dass wir am 27. April mit der ersten Gruppe der Schülerinnen und Schüler beginnen. Am 4. Mai ist jetzt die zweite Gruppe der Schülerinnen und Schüler gekommen. Also heute, genau. Da haben die Schulen, auch die Schulträger, die das ja verantwortlich vor Ort machen, genug Zeit gehabt. Wir haben den Hygieneplan bereits vor 2,5 Wochen fertig gehabt, abgestimmt gehabt. Die Schulen haben den zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie eben mit zusammen mit den Schulträgern gucken. Wir als Land Rheinland-Pfalz haben Desinfektionsmittel, Einmalmasken nochmal den Schulen zur Verfügung gestellt, damit alle eine Grundausstattung haben. Ich verstehe, dass die Eltern Klarheit und Gewissheit haben möchten. Das möchten wir auch. Und wir haben natürlich klare Stufungen in den Ländern, Pläne in den Schubladen. Aber wir brauchen ein Go und wir können nicht einfach beliebig Zeitpunkte festlegen. Ich glaube, man hat jetzt auch in der vergangenen Woche gesehen, in Nordrhein-Westfalen gab es ja auch zunächst Entscheidungen, die dann zurückgenommen worden sind. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern ich glaube, es ist gut, manchmal ein bisschen Geduld zu haben, aber dafür dann auch Entscheidungen zu bekommen, die auch halten, so wie wir das jetzt heute gemacht haben. Wir sind eben genauso gestartet, wie wir es angekündigt haben. Und wir werden auch diese nächsten Schritte der schrittweisen Öffnung weitergehen. Die stimmen wir jetzt schon intern auch mit den Verantwortlichen ab, damit es auch eine gute und eine praktikable Lösung vor Ort ist, denn die Situation vor Ort ist sehr, sehr unterschiedlich.
Sie sagen, ein bisschen abwarten, ja, die Wochen gehen ins Land. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung und der Bundeselternrat, die haben sich in der vergangenen Woche schon bereits enttäuscht gezeigt, ob der erneuten Verzögerung, Sie sagen, aus einem orchestrierten Vorgehen ist ein Improvisationstheater geworden. Haben Sie recht?
Nein, Sie haben nicht recht. Wir gehen nach wie vor organisiert vor, aber ich bitte auch wirklich darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir eine Pandemie haben und dass wir diese Dinge jetzt tun, damit der Infektionsschutz gewährleistet ist und damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Deshalb haben wir die Schulen am 16. März alle geschlossen und deshalb können wir jetzt leider nur schrittweise wieder vorwärts gehen. Ich möchte gerne, dass natürlich die Schülerinnen und Schüler bald wieder in der Schule sind und dass auch jeder Schüler und jede Schülerin vor den Sommerferien in die Schule kommt. Deshalb habe ich auch darauf hingewirkt, dass wir uns als Kultusministerkonferenz da klar geäußert haben und gesagt haben, wir wissen, dass die Schule vor den Sommerferien nicht mehr so stattfinden kann wie vor Corona-Zeiten, weil wir Abstandsregeln einhalten müssen in den Schulen, weil es Hygienevorschriften gibt, weil es nämlich auch den Gesundheitsschutz und den Infektionsschutz gibt, der ganz, ganz wichtig ist. Aber wir wollen, dass jeder Schüler und jede Schülerin wieder in die Schule kommt, bevor die Sommerferien beginnen. Und daran arbeiten wir.
Gesundheitsschutz ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Bildungsungerechtigkeit, die Bildungsverunsicherung, das Problem, dass eine ganze Generation Corona möglicherweise weniger Bildung bekommt als vorherige Generation. Da ploppen jetzt ständig neue Ideen auf, um die Versäumnisse des Schulstoffs nachzuholen, von verkürzten bis gar keinen Sommerferien, von der Idee, Sommercamps in den Ferien einzurichten oder Samstagsunterricht, wie vergangene Woche von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Ist das nicht für Schüler, Eltern und Lehrer eine unerträgliche weitere Verunsicherung in diesen Zeiten?
Ich halte es nicht für sinnvoll, Ideen einfach mal zu äußern, ohne dass man weiß, wie man sie dann auch in der Praxis umsetzt. Und wenn ich sage, ich verzichte auf die Sommerferien und ich mache Vormittags- und Nachmittagsunterricht und noch am Samstag, dann muss ich auch überlegen, wie ich überhaupt Lehrkräfte da einsetzen kann. Und diese Antwort habe ich bisher noch nicht bekommen.
Seit dem 15. März sind die meisten der 11 Millionen Schülerinnen und Schüler zu Hause. Das ist für Eltern und Kinder nicht leicht. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat nun Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, Kinder bei Schulbeginn zu beobachten und Verhaltensauffälligkeiten nachzugehen. Wenn es aber keinen regelmäßigen Präsenzunterricht mehr geben wird, zumindest bis Schuljahresende, vielleicht auch im ganzen diesen Jahr, was heißt das für diese Kinder?
Wir müssen auf diese Kinder ganz besonders achten. Und ich habe schon, ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche der Schulschließung auch mit dem Missbrauchsbeauftragten, Herrn Röhrig, gesprochen. Wir haben auch verschiedene Angebote, die er für gut hält, was Kontakte anbelangt, Telefon, Sprechstunden und so weiter, haben wir extra dann auch bei uns an die Schulen geschickt, damit auch dort nochmal geworben wird. Wir haben in Rheinland-Pfalz die Notbetreuung geöffnet für die Schülerinnen und Schüler, die besonderen Unterstützungs- und Förderbedarf haben. Das bedeutet, dass die vielleicht nicht die Voraussetzungen zu Hause haben, die andere Kinder haben. Und deshalb ist es uns wichtig, dass diese Schülerinnen und Schüler auch in die Schule geholt werden können und auch in die Schule kommen, damit man eben dort auch Kontakte hat. Und damit man eben auch dort diese Schülerinnen und Schüler besonders intensiv unterstützen kann. Wir alle Ministerinnen und Minister möchten gerne, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht. Das ist eine große Aufgabe und da werden wir sehr, sehr viel Anstrengung oder uns anstrengen müssen, damit wir diese Aufgabe bewältigen, zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern. Aber das liegt mir schon sehr am Herzen.
Welchen konkreten Rat könnten Sie geben den Eltern, den Schülern, den Lehrern für die nächste Zeit?
Also mein Rat ist der, und wir haben das übrigens in Rheinland-Pfalz in einer Handreichung gemacht, die sich wirklich lohnt auch zu lesen, Fernunterricht und was man dabei beachten muss. Und da gibt es einen Ratschlag, den halte ich für ganz wichtig. Man darf sich in dieser Situation auch nicht überfordern. Wir haben eine Ausnahmesituation und natürlich ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler den Stoff vermittelt bekommen. Aber es sind Monate in einem 9-, 10- oder vielleicht sogar 13-jährigen Schulleben. Und ich bin sicher, dass die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte schaffen werden, auch diese Monate zu überwinden und den Schülerinnen und Schülern eine genauso gute Schulbildung mitzugeben, wie das ihre Vorgängergenerationen hatten.
Stichwort Fernunterricht, da muss digitales Lernen verstärkt genutzt werden. Es gibt den Digitalpakt, der die Digitalisierung der Schulen vorantreiben soll. 5 Milliarden Euro sind in diesem Digitalpakt vorgesehen. Muss der nicht aufgestockt werden, da wir sehen, dass der digitale Unterricht jetzt längerfristig uns begleiten wird?
Also das ist ja eine gute Entscheidung gewesen des Koalitionsausschusses, in dem eben auch die SPD mitgeredet hat, dass 500 Millionen Euro für digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die benachteiligt sind, zur Verfügung gestellt werden an die Länder. Und das ist das eine, was wir gemacht haben. Das andere ist, dass wir uns mit dem Bundesbildungsministerium als Kultusministerkonferenz geeinigt haben, dass 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt jetzt für Lehr- und Lernmaterial im digitalen Bereich vorab zur Verfügung stehen und ausgegeben werden können. Und da arbeiten wir schon an den entsprechenden Anträgen, damit wir jetzt auch schnell das Geld umsetzen können in den Ländern.
Müsste nicht noch eine Schippe draufgelegt werden auf die 5 Milliarden Euro?
Ich bin über jede Schippe froh, die draufgelegt wird. Und natürlich ist es wichtig, dass wir perspektivisch auch in der Digitalisierung weiter vorankommen.